Erkenntnis ist der Weg zur Heilung.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Audio. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Beitrag anzuhören. Ich bin Satya Marchand. Ich bin Erkenntnistherapeutin und auch wenn dieser Begriff vielleicht ein wenig sperrig oder kühl klingt, so erlebe ich doch täglich in meiner Praxis, dass heilsame Veränderungen immer erst dann möglich sind, wenn erkannt werden darf, wie bestimmte Konstellationen entstanden sind und warum meine Situation sich so und nicht anders zeigt. Erkenntnisse spielen also eine große Rolle auf dem Weg der Heilung. In diesem Beitrag möchte ich dich für etwas sensibilisieren, was bisher nur wenigen Menschen bekannt ist. Ich möchte die Erkenntnis mit dir teilen, dass vielen unklaren und unspezifischen körperlichen und seelischen Beschwerdebildern oftmals eine gemeinsame Ursache zugrunde liegt. Diese Ursache ist ein dysreguliertes, autonomes Nervensystem. Ein dysreguliertes Nervensystem ist die Folge von traumatischen Erlebnissen. Und weil viele Menschen glauben, dass Trauma gar nicht zu ihrer Biografie gehört, möchte ich hier gern darüber sprechen, dass es unterschiedliche Arten von Trauma gibt. Diese unterschiedlichen Arten voneinander zu unterscheiden, kann sehr wichtig sein, denn sonst kann es geschehen, dass du deine eigenen Beschwerdebilder womöglich gar nicht mit Trauma in Verbindung bringst und somit auf dem Weg der Heilung nicht vorankommst. Um also prüfen zu können, ob es in deiner Vergangenheit traumatische Ereignisse gab, die du verarbeiten musstest, und um herauszufinden, ob du entsprechende Traumafolgen trägst, ist es notwendig, die einzelnen Teile von Trauma unterscheiden zu können. Ich möchte mich an dieser Stelle auf die beiden Arten von Trauma konzentrieren, mit denen ich in meiner therapeutischen Praxis täglich zu tun habe. Die meisten Menschen verbinden mit Trauma ausschließlich das sogenannte Schocktrauma. Ein Schocktrauma ist ein Monotrauma. Das bedeutet, dass es sich um ein Ereignis handelt, das plötzlich und einmalig auftritt. Wie zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall, das Miterleben einer Naturkatastrophe, ein Einbruch, ein sexueller Übergriff, der Verlust des Arbeitsplatzes oder der Tod eines geliebten Menschen oder Tieres. Menschen, die ein Schocktrauma erlitten haben, sind sich dessen in der Regel sehr bewusst. Sie haben nämlich das schmerzhafte Empfinden, dass ihr Leben eine gänzlich andere Färbung angenommen hat und seitdem nichts mehr ist wie zuvor. Viele von ihnen leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist meist dann der Fall, wenn diese Traumata unbearbeitet bleiben. Ein Schocktrauma kann trotz aller Schwere und Heftigkeit mithilfe bestimmter Techniken relativ gut zu lösen sein, denn es handelt sich um ein einmaliges Erleben, das in seinen Einzelheiten oft gut erinnerlich ist. Die Erinnerung an das traumatische Ereignis ist deshalb wichtig, weil dann der Verstand, die Analyse und die kognitive Reflexion bei der Heilung des Traumas mitwirken können. Wenn der Mensch, der ein Schocktrauma erleidet, allerdings kein reguliertes autonomes Nervensystem hat, sondern Folgen von Entwicklungs- und Bindungstrauma trägt, dann sind die Auswirkungen eines Schocktraumas ungleich dramatischer und die Bearbeitung und Lösung deutlich komplexer. Wenn führende Traumatologen davon sprechen, dass wir in einer komplett traumatisierten Gesellschaft leben, dann beziehen sie sich damit nicht auf die Menschen, die unter einem Schocktrauma leiden. Die Traumaforscher meinen damit Menschen, die in einer Weise aufgewachsen sind, in der ihre natürliche Entwicklung und Entfaltung beeinträchtigt worden ist. Aus den daraus entstehenden Verletzungen entwickeln sich Bindungs- und Entwicklungstraumata. Wenn es in einer Gesellschaft hauptsächlich um äußeres Ansehen, um Macht, um gute finanzielle Verhältnisse geht, dann werden die Eltern daran interessiert sein, bei ihrem Kind bestimmte Verhaltensweisen, die in einer solchen Gesellschaft belohnt und anerkannt werden, zu fördern, wohingegen sie andere Verhaltensweisen bei ihrem Kind nicht unterstützen oder sogar zu unterdrücken versuchen. Entwicklungs- und Bindungstraumatisierungen beziehen sich also auf die Bindungsebene zwischen Kind und Eltern. Sie sind deutlich schwerwiegender als Schocktraumata, weil es sich hierbei um sequentielle Traumatisierungen handelt, was bedeutet, dass sie über den sehr langen Zeitraum einer Kindheit und Jugend erfolgen. Wenn Kinder die Erfahrung machen müssen, dass ihre Eltern ihnen nur unter bestimmten Bedingungen freundlich und liebevoll zugewandt sind, sie unter anderen Bedingungen aber zurückweisen oder ignorieren, wenn sie nur für bestimmte Verhaltensweisen gelobt, für andere aber bestraft werden, wenn sie nicht das stabile Gefühl haben, erwünscht, geliebt und wertvoll zu sein, dann bedeutet das, dass diese Kinder nicht in einer sicheren Bindung aufwachsen können. So ist die Definition von Entwicklungs- und Bindungstrauma. Jede Zurückweisung, jede Missachtung, jede Bestrafung und jede Demütigung, die ein Kind von seinen Eltern und von nahen Bezugspersonen während der Prägezeit erfahren hat, haben das autonome Nervensystem des Kindes in den Überlebensmodus versetzt. Denn jedes Kind weiß zutiefst, dass es auf die Fürsorge seiner Eltern existenziell angewiesen ist. Riskiert es, das Wohlwollen der Eltern durch unerwünschtes Verhalten aufs Spiel zu setzen, und würden die Eltern es daraufhin verstoßen, dann müsste es sterben. Das Kind wird also alles tun, um mit seinen Eltern weiterhin unter einem Dach leben zu können. Diese Vorgänge laufen natürlich zutiefst unbewusst ab. Kein Kind entscheidet sich bewusst für eine derartige Verhaltensanpassung, aber das autonome Nervensystem, dessen einziges Interesse unser Überleben ist, sendet entsprechende Handlungsimpulse, die uns immer genau das tun lassen, was größtmögliche Sicherheit verspricht. Hier lässt sich leicht erkennen, wie weit das Spektrum von Entwicklungs- und Bindungstraumatisierungen reicht. Und dass auch Kinder, die keine prügelnde Gewalt erleben mussten, die in scheinbar fürsorglichen und harmonischen Elternhäusern aufwuchsen, dennoch traumatisiert sein können. Traumatisierende Eltern müssen also keineswegs etwas Böses beabsichtigen. Sie können ihr Kind durchaus lieben. Sie wählen dann mit Bedacht ein einengendes und unterdrückendes Verhalten, denn gerade weil sie ihr Kind lieben und weil sie zu wissen glauben, was das Beste für ihr Kind ist, möchten sie es so trainieren, dass es die Leistungen erbringt, die ihm beste Chancen im Leben ermöglichen sollen. Entwicklungs- und Bindungstraumata können zu transgenerationalen Traumata führen, nämlich immer dann, wenn unverarbeitete Traumatisierungen unbewusst an die nachfolgende Generation weitergegeben werden. Die Weitergabe von Trauma geschieht größtenteils unbewusst. Der Begriff Trauma lässt sich aus dem Griechischen kommend mit Wunde übersetzen. In seinen Folgen und Auswirkungen lässt sich Trauma aber auch als Anpassungsleistung definieren, als diejenige Leistung, uns so zu verhalten, dass wir in einem ungünstigen oder bedrohlichen Kontext so stabil wie möglich bleiben können. Das, was wir in unseren frühen Prägejahren an Bindungsmustern, Erfahrungen und Eindrücken aufnehmen, bildet unsere Realität und unsere Wahrheit. Damit mag anklingen, dass unsere Sicht auf die Dinge, unsere Sicht auf Menschen und auf die Welt, auf das Ängste damit zusammenhängen, wie wir aufgewachsen sind und welche Verhaltensweisen wir entsprechend zur Verfügung haben. Anais Nin formulierte den treffenden Satz: Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, wir sehen die Welt so, wie wir sind. Woran kannst du nun erkennen, ob auch du Traumafolgen trägst? Dies kannst du auf zwei Ebenen prüfen, auf der emotional-seelischen Ebene und auf der körperlichen Ebene. Die emotionalen Folgen von Trauma zeigen sich auf allen Beziehungsebenen, also in der Beziehung zu anderen Menschen, der Beziehung zu dir selbst, der Beziehung zu deinem Körper und in deiner Beziehung zur Welt. Typische Merkmale, denen Traumatisierungen zugrunde liegen können, sind zum Beispiel Schwierigkeiten in der Partnerschaft, oder die Problematik, gar keinen Partner zu finden, Probleme, sich auf andere Menschen überhaupt einlassen zu können, ein negatives Selbstbild, ein schlechtes Selbstwertgefühl, Versagensängste und Unterlegenheitsgefühle. All dies können Zeichen sein, dass du Traumafolgen trägst. Die körperlichen Folgen von Trauma entstehen aus der Dysregulation deines autonomen Nervensystems. Dein Körper schaltet immer dann in den Flucht- und Kampfmodus, wenn Gefahrensituationen auftreten. Er sorgt dann für die Produktion und Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Dadurch erhöht sich der Muskeltonus und Puls und Herzschlag beschleunigen sich, sodass du in der Lage bist, fliehen oder kämpfen zu können. Wenn es sich allerdings um keine aktuellen Gefahren handelt, wenn also in diesem Moment keine reale Bedrohung besteht, in der du tatsächlich kämpfen oder fliehen müsstest, dann kann das zur Verfügung gestellte Adrenalin nicht abgebaut werden. Das im Körper gehaltene Adrenalin triggert dann den Prostaglandinzyklus, der für inflammatorisches Geschehen zuständig ist. Nicht abgebautes Adrenalin kann also für Entzündungsprozesse sorgen, die sich dann zum Beispiel als Neurodermitis, Gastritis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Parodontitis und ähnliches äußern. Derartige Beschwerden lassen sich durch eine symptomatische Behandlung allenfalls lindern, niemals aber heilen, da ihre Ursache, nämlich die Dysregulation im autonomen Nervensystem, nur sehr selten erkannt wird. Da aufgrund der Verschaltung von Gefahr im autonomen Nervensystem die Adrenalinproduktion unablässig erfolgt, hat der Körper keine Chance, diese Fluten von Stresshormonen abzubauen. Einfach zusammengefasst ließe sich sagen, dass es sehr ungewöhnlich ist, mit einem dysregulierten Nervensystem einen gesunden Körper zu bewohnen. Natürlich ist das, was ich zur Entwicklungs- und Bindungstrauma gesagt habe, nur ein kleiner Ausschnitt all dessen, was ich noch darüber sagen ließe. Wenn du dich selbst in diesen Ausführungen wiederfindest oder wenn du Menschen kennst, die sich in einer solchen Situation befinden, dann möchte ich dich herzlich einladen, für kompetente Begleitung zu sorgen. Bei einem bestimmten Maß an Traumatisierung halte ich fachliche Unterstützung für wirklich sehr wichtig. Die Heilung von Entwicklungs- und Bindungstrauma kann nicht in einem 3-Stufen-Plan oder in einem 8-Punkte-Programm geschehen. Heilung ist ein Prozess, der Zeit und Raum braucht und der nur in Interaktion mit anderen Menschen funktionieren kann. Natürlich geschieht Heilung im Inneren, aber die Interaktion mit anderen Menschen ist die benötigte Voraussetzung dafür. Neben einer speziellen Körperarbeit, die die Regulierung des Nervensystems unterstützt, liegen die Heilungsmöglichkeiten für Entwicklungs- und Bindungstrauma im Erlernen der Fähigkeit zur Selbstregulation, im Gestalten sicherer, nährender und wohlwollender Beziehungen zu anderen Menschen, in der liebevollen Zuwendung zu dir selbst und auch in der Bereitschaft, dich mutig einzulassen auf neue und korrigierende Erfahrungen, damit du dein Leben entsprechend deiner schöpferischen Potenziale mit Freude gestalten kannst. Ich hoffe, dass meine kurze Zusammenfassung dieses so komplexen Themas dir nützlich ist und Klarheit schenken konnte. Wenn dem nicht so sein sollte, dann schreib mir gern, was dich verwirrt oder was dir noch fehlt, um es besser zu verstehen. Zuletzt möchte ich dir sagen, dass es niemals zu spät ist, um über Traumatisierungen hinauszuwachsen. Etwas in dir ist immer größer und stärker als jede Verletzung, als jeder Schmerz und als jede Erfahrung, die du bisher gemacht hast. Sei von Herzen gegrüßt, deine Satya.